B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Lucky Luke. War es wohl nicht Trubadix? Vielleicht. Und Donald Duck auf gar keinen Fall. Schwul. Im Mainstream-Markt der Comics wurde homosexuelle Neigung bisher ausgeklammert. Ja, und das ist auch das Problem.
Gibt für den durchschnittlichen heterosexuellen Leser, sage ich jetzt mal, so viel, was er sich an Geschichten, auch an interessanten Geschichten einverleiben kann. Und für den Schwulen nicht wirklich, finde ich.
Das ist die Meinung des Berliner Illustrators Thilo Krapp, ein Gast unserer heutigen Redaktionskonferenz, in der wir eben darüber sprechen wollen, warum es Comics für den schwulen Mann so schwer haben. Deshalb haben wir uns auch jemand eingeladen, der das Genre in Deutschland mit seinen Zeichnungen alltäglich gemacht hat. Sage ich jetzt einfach mal, bei ihm gibt's Bio-Schwule, alte Schwule, Lederschwule, verliebte Schwule, Strandschwule, Spießerschwule, bewegte Männer und Kondome des Grauens. Herzlich willkommen, Ralf König, schön, dass du da bist.
Hallo, schön. Was sind denn Bio-Schwule?
Ich habe nur gedacht, als ich dich so ein bisschen recherchiert habe und durchgeblättert habe, dass diese Facetten alle bei dir auftauchen. Bio-Schwule sind meiner Meinung nach welche, die in den Ökomarkt gehen.
Aha, okay, gut. Ich habe eine Geschichte da passiert, dass aber in 30 Jahren Comiczeichnerei waren die also selten im Ökomarkt. Also ich möchte hier kein falsches Image. Ich sitze nicht mit langen Haaren und Latzhose und mit einem Wählt die Grünen Sticker.
Nee, du hast ein Karohemd an.
Das stimmt.
Heute. Schön, dass wir über so ein visuelles Thema heute sprechen, aber Ralf, du hast versprochen, auch ein bisschen was zu lesen aus deinen Comics. Und wir begrüßen auch jemanden, wir haben nämlich auch jemanden eingeladen, der sich mit der Geschichte von schwulen Männern in Comics bestens auskennt, weil er eben gerade darüber ein Buch veröffentlicht hat. Das nennt sich Stripped, A History of Gay Comics. Ich sag mal hallo, Markus Pfalzgraf in Stuttgart.
Ja, hallo.
Schön, dass du auch in unserer
Guten
Runde
Abend.
Bist.
Ja, ich freue mich sehr.
Nicht nur Männer in dieser Runde. Nora Hespers aus der Online-Redaktion ist auch da. Nora, du hakst ein, wenn es dir zu männlich wird, einfach ein bisschen
total.
An der Stelle. Ich habe ja vorhin schon angefangen mit Lucky Luke, Trubadix und Donald Duck. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, wer von denen hätte denn eine Chance gehabt, schwul zu sein? Ralf?
Fange ich an. Cowboys sind ja inzwischen seit Brokeback Mountain in einem schlechten Ruf. Die haben zwar da in den Filmen Schafe gezüchtet, wie ich mich erinnere, aber Lucky Luke könnte. Mhm. Ich habe sogar, als ich Teenager war und noch unbedarft, habe ich einen Lucky Luke Porno-Comic mal in die Hand gekriegt. Das war natürlich gegen die Lizenz, nehme ich mal an. Da wusste der Morris sicherlich nichts von. Aber Lucky Luke hatte da eine sehr große Pistole und spritzte schneller ab als sein Schatten.
Ja, schön. Auch intelligent. Also, weil man da auch sagen muss, man merkt schon, der Humor dröhnt da natürlich schon rein, was vielleicht eine wichtige Facette ist, eben auch um diesen Comic als Genre zu etablieren. Müssen wir nachher noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Ich habe deshalb gefragt, Ralf, weil ich nämlich glaube zu wissen, dass Asterix und Walt Disney so Sachen sind, die in deiner Jugend wichtig waren für dich.
Stimmt? Klar, das waren die ersten Comics, die ich gelesen habe. Asterix und Mickey Mouse und Donald Duck. Klar, das ist... Ich nehme aber an, dass ich sogar auch Comiczeichner geworden wäre, wenn ich nicht schwul geworden wäre oder gewesen wäre. Mhm. Ich habe einfach als Kind so gerne schon genau diese Figuren gezeichnet. Ich habe also, bis ich diesen verdammten Schnabel von Donald Duck drauf hatte, habe ich da wochenlang gezeichnet. Ich hatte großen Ehrgeiz und ich denke mal, dass jetzt meine sexuelle Ausrichtung dann nicht unbedingt ausschlaggebend war dafür, dass ich heute Comiczeichner bin.
Was ist mit dir, Markus? Was glaubst du, Trubadix hätte eine Chance gehabt oder Donald Duck vielleicht schwul zu sein? Bei Trubadix hätte ich ja immer vermutet, auch wenn der am Schluss da so im Baum hängt mit der Harfe, das war ja vielleicht schwul.
Ja, der hat natürlich auch eine schöne blonde Tolle, der Trubadix, aber ich glaub's eigentlich nicht.
Der hat schlechten Musikgeschmack. Und
das stimmt, der wird ja immer an den Baum gehängt am Ende.
Ich finde, dass Schwule sehr, sehr oft schlechten Musikgeschmack haben, wenn man das so, was in den schwulen Kneipen so läuft, das passt doch gut zu Trubadix, finde ich.
Vielleicht würde Trubadix heute Madonna spielen, das kann sein.
Da lehnt sich der Ralf ganz schön weit aus dem Fenster, weil er hat auch die Musik nämlich unter anderem hier bestückt in der Sendung.
Das ist aber keine schlechte.
Nee, okay, da warten wir.
Das kommt
wir
jetzt nicht ins Raining Man und auch nicht I Will Survive.
Nee, aber Gotham City for R. Kelly war immerhin ein Vorschlag von Markus.
Ja, ich finde es ein bisschen grauenhaft, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber... Ich finde das ganz interessant, weil Batman ja immer, das ist ja der massenkompatible Superheld schlechthin und der wurde aber immer so ein bisschen Batman und Robin, ob da was ist vielleicht. Ich habe sogar mal so einen ganz kurzen Comicstrip aus den 50er Jahren gefunden, wo Batman und Robin zusammen im Bett liegen und das ist natürlich rein platonisch zu sehen, denke ich.
Mhm. Auf Superhelden kommen wir nachher noch zu sprechen. Nora, wir haben die Frage mit den Helden in den Comics auch auf Facebook weitergegeben. genommen.
Ja, und die diskutieren auch fleißig.
Da wollten wir, wollten wir wissen.
Wir wollten wissen, glaube ich, wer von den.
Welcher von den Helden im Endeffekt
genau, ein Coming-out verdient hätte. Mhm.
Und falls es deine Meinung gibt, viel gerne posten bei Facebook. Das wurde jetzt auch schon reichlich getan. Ich glaube, 13 Kommentare dazu haben wir. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich würde sagen, jetzt haben wir die Musik schon so angeteasert, die der Ralf mitgebracht hat. Dann hören wir doch einfach mal das erste Stück Alabama Jubilee von Cheap Sweet Surrenders. Country-Musik in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen heute, die unter anderem auch musikalisch von unserem Gast heute bestückt wurde. Ralf König ist heute hier bei uns und diese Musik, Ralf, ist es was, was du hörst beim Zeichnen?
Nee, das weniger. Ich habe es mitgebracht, weil es zum Thema Comic insofern passt, als dass es die Band von Robert Crumb ist. Mhm. Robert Crumb war damals für mich die absolute Initialzündung. Man muss sich vorstellen, ich war langhaarig und unwissend auf dem katholischen Dorf und bekam eines Tages Fritz the Cat von Robert Crumb in die Hand. Da war ich vielleicht 12 oder so. Und da sah ich so Miezen, die in der Badewanne kiffen und rumvögeln und so. Und das hat mich total geflasht. Da wusste ich, dass sowas will ich dann auch mal machen. Und von daher ist Robert Crumb für mich auch zeichnerisch immer eine Figur gewesen, die aus dem Comic einerlei total herausbricht, weil er als Zeichner einfach Unglaubliches geleistet hat.
Bleiben wir doch noch ganz kurz bei den Vorbildern, die du damals gehabt hast. Jetzt schon einen genannt. Wer war da noch dabei in der Riege, die dich inspiriert haben?
Später war es Claire Bretéché, die französische Zeichnerin, die Frustrierten gemacht hat. Da habe ich sehr viel rausgezogen. Vor allen Dingen diese Idee, dass Comics nicht unbedingt im Weltraum spielen müssen oder Cowboys und Indianer oder schwertschwingende Barbaren, obwohl die schon auch lecker zu zeichnen sind. Aber dass die Idee, dass zwei Typen, Mann und Frau, Mann und Mann, auf dem Sofa sitzen und sich darüber streiten, wohin sie im nächsten Jahr in Urlaub fahren, dass da sehr viel Witz drin sein kann in dieser Alltagskomik. Das habe ich mir damals von Claire Bretéché tatsächlich abgeguckt und wollte das auf schwule Verhältnisse übertragen.
Was impliziert, dass du ein bisschen Verlangen danach gehabt hast, oder? Nach diesem alltäglichen, nicht eben Superheldentum, sondern Couch-Gesitze?
Ja, ich muss sagen, dass ich immer mit meinen Geschichten sehr nah an dem dran bin, was ich sehe, was ich erlebe, was ich höre und was ich mir ausdenke natürlich. Aber es wird mir kaum Spaß machen, jetzt Geschichten zu machen, die jetzt nur abgehoben von allem in irgendeiner Fantasy-Welt spielen. Das ist so gar nicht mein Ding. Das langweilt mich sehr, wenn da nur Zauberer und Drachen und Elfen oder so, da kann ich gar nichts mit anfangen.
Weil Alltag eine Rolle spielt.
Weil Alltag eine Rolle spielt, weil es von Anfang an eben auch, ich habe ja schon schwule Comics gezeichnet, da kannte ich noch keine Schwulen. Das war ganz grauenvolle Sachen, aber das war so, dass ich mir das vorgestellt habe. Ja. Wie ist denn das wohl so, wenn man in eine schwule Kneipe reingeht und dann diese Zeichnungen sind ganz schlimm. Aber es war mir einfach von Anfang an ein Bedürfnis, meine Ängste und meine Unsicherheiten, aber auch eben meine späteren Abenteuer irgendwie mit diesen Knollennasen zu verpacken. Und das ist auch ein Stück weit Psychotherapie gewesen und vielleicht immer noch, weil mit Humor kann man auch die Schwulen sehen.
Vielleicht brauchst du ja genau das.
Bitte?
Vielleicht braucht es ja genau
das. Ich wollte gerade sagen, es ist halt wirklich sympathisch, dass die Charaktere so weit weg von Perfektion und glatten Charakteren sind, sondern alle echt eine Macke haben.
Da würde natürlich unser Gast, Markus Pfalzkraft, der zugeschaltet ist, auch aus Stuttgart, sagen, naja, das war ja nicht immer so, weil dieses Buch, das du herausgebracht hast, Stripped, da A Story of Gay Comics, da geht's ja ganz anders los. Sag mal, wann hast du angefangen, den Comic für den schwulen Mann zu analysieren? Was war das für eine Jahreszahl?
Ich persönlich. Mhm. Oder meinst du jetzt im Buch, wo ich im Buch anfange?
Nur mal im Buch.
Im Buch fange ich an in den 60er Jahren mit so ein paar, mit den frühen Tom of Finland Sachen. Die kennt man vielleicht so ein bisschen. Das ist ein Finne, der später in die USA ausgewandert ist und hat dort mit seinen Zeichnungen eigentlich so ein bisschen die schwule Ikonografie, wie wir sie heute kennen, sehr stark mitgeprägt. Und alles, was danach kam, war auch mit von ihm beeinflusst. Ralf König jetzt vielleicht nicht, ich weiß nicht.
Ich fand, dass Tom of Finland immer so ein bisschen der Walt Disney der Schwulen war. Das ist die sind so glatt und so übertrieben und die lachen immer beim Sex. Das fand ich auch immer ganz kurios, dass die immer so, ich habe noch nie beim Sex gelacht, außer es passiert was Lustiges oder so. Und die sind immer am Lachen. Das fand ich immer sehr, das machte sie natürlich auch sehr sympathisch. Das ist vielleicht ähnlich wie bei mir und der Knollennase. Ohne die Nase würde das alles nicht funktionieren. Und die sind einfach, obwohl es derb ist und sicherlich pornografisch, fand ich das immer zu schön, um wahr zu sein. Das hat mich also nie so wirklich aufgeheizt, was ich da sah.
Da müssen wir vielleicht kurz drüber reden, auch weil wir Radio machen, diese Tom of Finland Sachen sind Männer in Lederhosen, sehr astrale Körper, das, was ich jetzt klar gesehen habe im Netz, das stimmt so, Markus, ne?
Genau, das sind sehr, ja, man sagt hypermaskuline Typen, die haben sehr große Geschlechtsteile, große Muskeln, sind generell sehr überproportional gebaut. Das mag man jetzt erstmal so als Männlichkeitswahn wahrnehmen, aber ich habe mal interessanterweise einen wissenschaftlichen Beitrag darüber gelesen, das gibt's ja auch inzwischen, und da wird so ein bisschen die These aufgestellt, dass das eigentlich gar nicht so als Männlichkeitswahn zu begreifen ist, sondern dass sogar diese hypermaskulinen Männer im Grunde Geschlechterstereotype aufbrechen wollen, dadurch, dass es so überzeichnet ist und dadurch, dass die, wie Ralf König gerade gesagt hat, dass die auch lachen, die haben Spaß an dem, was sie machen, und zwar egal in welcher Position, da gibt es dieses aktiv-passiv, was häufig zu einem Klischee wird, wenn über Schwule geschrieben wird, das wird da auch so ein bisschen aufgelöst eigentlich.
Jetzt geht's in den 60ern los bei dir im Buch und dann geht's erstmal runter in die Underground-Szene, ne?
Genau, damit hat ja alles angefangen. Es war ja damals völlig unmöglich, irgendwie Mainstream-kompatible Comics mit schwulen Geschichten, schwulen Sichtweisen oder gar Figuren, die geoutet sind, rauszubringen. Das war ja völlig undenkbar und deshalb war das erstmal im Underground und den habe ich dann so ein bisschen erforscht für den ersten Teil.
Und diese Underground-Szene, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist also der pure Porno eigentlich. Das ist wirklich sehr...
Teilweise, ja.
Ja, oder? Nein, also ich meine, so diesen Witz gerade, den der Ralf auch beschrieben hat, den gefühlt kommt er erst später so ein bisschen in die Szene rein.
Beziehungsweise, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass dadurch, dass diese Comics erstmal so im Underground entstanden sind, sind die halt häufig in so, ja, in Hardcore-Magazine reingerutscht, die auch teilweise so Bodybuilder-Magazine waren. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass es eben in der offenen Comic-Welt gar nicht stattfinden konnte. Da brauchte es dann erst, ja, Ralf König und seine Kollegen.
Ja, ich denke, das ist so, dass die, das ist bei den Heteros übrigens genau das Gleiche. Das ist ja nicht nur, was schwule Comics betrifft, sondern da werden sehr schnell pubertäre, feuchte Fantasien wahrgemacht, wenn jemand zeichnen kann oder das Talent hat und noch sehr jung ist vielleicht sogar auch, dann passiert es einfach. Das habe ich auch gemacht, dass man hat sexuelle Fantasien und kann die jetzt mit einem Stift aufs Papier bringen. Ein Film drehen ist schon schwieriger, aber mit einem Zeichenstift kann man das halt tun. Und da lädt sich auch erstmal einiges ab. Also ich finde, dass Pornografie oder explizite Sexszenen mich langweilt da schnell. Also wenn da nicht eine Geschichte drumherum ist oder irgendwelche Charaktere, die ich spannend finde, dann, also nur das wäre mir zu wenig. Ich zeichne auch gerne Sex, aber das muss ich immer in die Geschichte einfügen oder einen Sinn machen.
Ich habe gerade, was diese Sex und Nacktheit und Schönheit angeht, noch einen Ton von Thilo Krapp, der das heute früh mir auch mal eingeordnet hat.
Also mir geht es eher darum, na klar zeichne ich gerne schöne Männer, also das ist natürlich ganz natürlich und natürlich möchte ich das als Zeichner ausposten, das kann er auch niemandem nehmen. Also es ist ja in der heterosexuellen Comicliteratur genauso, was gibt es da, viele vollbusige Frauen und so von heterosexuellen Zeichnern gezeichnet. Ich glaube, das muss man auch jedem zugestehen. Also Schönheit spielt immer in der Kunst eine Rolle, ne? Und deswegen zeichne ich sicherlich auch sehr gerne einfach schöne Männer und stelle die auch gerne dar dann in diesem Comic. Und ich grenze mich aber, glaube ich, von dieser ganz exhibitionistischen Nacktheit ab, die es sehr oft in schwulen Comics gibt.
Was du ja auch machst, Ralf. Dich abgrenzen von dieser schönen exhibitionistischen Nacktheit.
Naja, da ist die Knollennase davor. Also ich ich sag mal, die Nase war bei mir immer etwas dicker als der Pimmel. Von daher ist das mit dem, ich hatte zwar auch schon mal den Vorwurf, Pornografie zu machen. Mitte der 90er gab es da diesen Staatsanwalt und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat dann entschieden, dass es kein Porno sei, sondern eben für Erwachsene gedacht und ja doch lustig und so. Aber wie gesagt, meine schmutzigen Gedanken, wenn man das mal so formulieren will, sind wohl eher in der Story zu finden als in der Zeichnung. Ich habe ein Buch gemacht, das hieß Bullenklöten, genau darum ging es auch damals. Da ist es eher die Geschichte, die Leute anmacht, die sicherlich pornografische Aspekte hatte, aber die Knollennasen machen das alles sofort in die Satire rein und deswegen nimmt man das nicht so ernst und die Leute fanden eher die Geschichte total geil. Mhm. Und das gefällt mir eigentlich gut, weil Sex im luftleeren Raum, Pornografie im luftleeren Raum finde ich nur dann gut, wenn es eben Pornografie ist. Also im Pornofilm brauche ich keine Handlung. Da können die sofort loslegen. Da muss ich nicht erst irgendwie doofe Dialoge hören oder so. Aber in einem Roman oder in einem Comic jetzt finde ich es langweilig, wenn ich nur große Pimmel sehe und nur Leute, die nur und nur über Sex reden.
Ja, wobei diese Rezeption eigentlich doch ähnlich ist, oder? Ob ich mir jetzt einen Film anschaue oder den Comicstrip, würdest du sagen, nee, da hast du andere, du hast ja andere Erwartungen da sichtlich dran.
An die Pornografie.
Ja.
Ja, wenn ich mir ein Porno reinschiebe, muss ich hier nicht erklären, warum ich das tue. Wenn ich einen Comic lese.
Nach acht, wir sind noch zu früh.
Wenn ich einen Comic lese, dann möchte ich ja unterhalten sein. Ja. Oder wenn ich nun einen Film sehe, möchte ich unterhalten sein. Da ist Porno ja nur eine ganz andere Sache als das, worüber wir jetzt hier reden.
Ist Nacktheit denn in den Comics was das Genre ein bisschen schmuddelig werden lässt?
Nacktheit?
Mhm. Explizite Nacktheit?
Also ich finde, über Nacktheit kann man sich doch heute gar nicht mehr aufregen. Und gezeichnete Nacktheit sehe ich jetzt nicht so. Ich finde eher interessant diese überladene, was man mit Tom of Finland anfing, diese riesengroßen Pimmel. Das sieht man ja auch in diesem Buch, das da jetzt erschienen ist, ganz oft, dass da so Barbaren, so muskelbepackte, die schwitzen dann. Und also man sieht schon sehr genau, worauf der Zeichner steht. Mhm. Und das überträgt sich auf mich nur teilweise. Mhm. Also ich kann das zwar nachvollziehen, weil ich auch aufs Fall stehe, aber als Comic ist es mir dann doch vielleicht zu schlecht gezeichnet oder mir fehlt der Humor. Vielleicht ist es das. Also manchmal denke ich, die haben gar keinen Humor, die meinen das wirklich so. Mhm. Und das interessiert mich jetzt weniger.
Wir sprechen über das Buch Stripped, A Story of Gay Comics, das Markus Pfalzgraf rausgebracht hat. Markus, jetzt haben wir es gerade schon, Tom of Finland haben wir schon abgearbeitet. Jetzt ging es mit diesem Bild des Mannes, mit diesem astralen großer Schniedelwutz ja noch ein bisschen weiter, oder?
Ja klar, und ich finde auch, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie Ralf, dass das an sich ein bisschen wenig ist, aber ich finde, es hat seine Berechtigung. Wenn es gibt einen Markt dafür, es gibt Zeichner, die machen das gerne, die können das gut. Und diese Art von Zeichnungen haben natürlich ihre Berechtigung. Da gibt es zum Beispiel auch aus den 60ern einen Künstler namens The Hun, der hat wirklich sehr, sehr wüste Zeichnungen gemacht. Da habe ich auch ein paar im Buch, recht großformatig. Und aus heutiger Sicht ist das natürlich schon ein bisschen lustig. Und
meinst du, dass du das lustig fandest? Das
glaube ich nicht. Unfreiwillig. Möglicherweise
unfreiwillig ist okay, das sehe ich auch. Ich will diesen Zeichnungen auch keine Berechtigung absprechen, also wer bin ich denn oder so, dass ich mag mir sowas auch ansehen, aber es unterhält mich nicht, ne?
Also ja, das ist auch schon fast eher, das geht ja schon weg vom Comic eigentlich, das ist ja schon fast eher ja gezeichnete pornografische Einzelwerke, so genau. So in die Richtung geht's eigentlich schon fast, ne? Ja.
Schön, dass wir jetzt auch ein bisschen hart, aber fair hier in der Runde machen. Das ist ja durchaus berechtigt. Wir machen ein bisschen Musik an der Stelle mit schlechter Musik, die dem Ralf sicherlich nicht gefällt, weil sie auch in einem schwulen Club laufen könnte. Die habe ich ausgesucht, beziehungsweise nein, Markus, das ist deine Musik. Suki und der Titel nennt sich in dem Fall Pro Homo. Pro Homo von Suki. Da räusperst du dich gerade, Ralf. Ich habe gesehen, du bist nicht abgeneigt. Gewippt hast du jetzt nicht, aber Anerkennung bekommt der Track schon von dir.
Ich habe jetzt nicht geräuspert. Ich habe geräuspert, weil ich das Mineralwasser jetzt in der falschen
gut, dass du nicht dann.
Ich habe gewippt. Ich fand das gut, das Lied. Das ist jetzt nicht, was ich zu Hause höre, weil mit Hip-Hop habe ich nicht so, aber ich fand den Text jetzt einfach gut. Das ist sehr kreativ, auf diese Schwulenfeindlichkeit in dieser Musikbranche zu reagieren.
Mhm. Wir haben noch eins gar nicht gemacht an dieser Stelle. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob wir denn hier mit dem schwulen Comic ein eigenes Genre haben. Ich weiß, Markus, von dir, du sprichst das Ganze nicht so als Genre ein oder klassifizierst es nicht so. Ich weiß aber auch von Thilo Kapp aus Berlin, dass er sagt, es ist schon ein Genre. Ralf, was sagst du da dazu?
Also ich, nach meiner Beobachtung bin ich ziemlich alleine weit und breit mit der Situation, dass ich von den Comics leben kann. Also dass ich schwule Inhalte habe, auch nicht nur. Ich bin ja in letzter Zeit auch mit anderen Themen unterwegs, Religion und so, und auch Hetero-Beziehungen interessieren mich und so. Aber natürlich bin ich so der schwule Zeichner, weil ich das auch seit 30 Jahren schon mache und auch seit 30 Jahren davon leben kann. Und meine Sachen sind tatsächlich in jedem Buchhandel zu finden. Da gibt es nicht so viele Zeichner, glaube ich, die mit diesen schwulen Inhalten wirklich so viel Geld verdienen, dass es geht.
Biograf der Schwulen wurdest du auch mal genannt hier im Haus. Ist das eine Bezeichnung? Taugt dir das?
Es war nie meine Absicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon als kleines Kind Comics gezeichnet. Als ich mein Coming-out hatte, habe ich Comics gezeichnet. Von daher habe ich ganz selbstverständlich die Einflüsse und das, was in der Zeit gerade los war, irgendwie aufs Papier gebracht. Und wenn man dann genug davon zusammen hat, dann ist man halt vielleicht irgendwann ein Biograf. Mhm. Aber ich hatte das nicht vor. Das ist auch heute noch irgendwie, das ist so passiert, aber es ist nichts, worauf ich es angelegt hätte oder so.
Jetzt hast du natürlich den Querschnitt 70er, 80er, 90er. Und das Beste von heute. Kannst du denn?
Die Leute stellen sich bestimmt wie heißt der von den Jedi-Rittern da, diese Kröte. Nein, ich bin noch ein attraktiver Mann für meine 52 Jahre.
Natürlich, das kann man auch auf unserer Homepage durchaus sehen. Da haben wir dich ja auch mit einem Bild drauf. Was ich mit dieser zotigen Mod eigentlich erreichen wollte, ist zu fragen, inwiefern sich das verändert hat. Inwiefern diese Sensibilisierung für den Comic, für den schwulen Mann damals 70er und heute sich verändert hat. Würdest du sagen, es ist akzeptierter?
Ja, das ganze Ding mit der Homosexualität ist natürlich akzeptierter als in den frühen 80ern, das ist ja keine Frage. Und da fallen dann eben alle kulturellen Aspekte mit rein, so auch Comics, klar. Als ich anfing, war mein, wenn ich sage, dass ich wahrscheinlich sogar zu Comics zeichnen würde, wenn ich nicht schwul geworden wäre, dann stimmt das nur insofern, als dass dieses Thema in einer Zeit, als man nicht darüber sprach, als das absolute Tabu war, das war gesellschaftlich ausgegrenzt. Der bayerische Sender hat sich ausgeschaltet, wenn was Schwules im Fernsehen kam. Also das sind ja diese Zeiten gewesen. Mhm. Da war jemand, der schwule Comics zeichnet, der das alles nicht so ernst nimmt, der einfach seine Witze darüber macht, über die Szene, wo auch Heteros dann mitlachen konnten, ohne das schlechte Gefühl zu haben, jetzt lache ich über schwulenfeindliche Detlef-Witze, sondern das macht ein Schwuler, ne? So, der weiß ja, wovon er redet. Ich hatte meine ersten Leser, jetzt abgesehen von der schwulen Szene, in der linken Studentenszene. Die fanden es total befreiend, über Schwule lachen zu dürfen. Mhm. Und das war natürlich ein super Anfangserfolg für mich, weil ich nie die Situation hatte, dass ich mit meinen Sachen hinter irgendwelchen Verlagen herlaufen musste und denen die Mappen zeigen und können sie das nicht mal drucken, sondern die schlechtesten Sachen, die ich zu Papier gebracht habe, hat sofort damals jemals gedruckt. Das ist gar nicht schön, wenn ich heute Signierstunden habe und da kommt so jemand und schiebt mir so ein Ding von 1978 unter, dann kriege ich immer das kalte Grausen. Aber so ist es halt. Es war ein Einstieg und nachher war es aber auch ein Stempel.
Das würde mich gerade interessieren. Du sagst jetzt mehrmals, dass diese alten Werke dir so ein bisschen unangenehm ist. Was ist es denn daran? Ist der Stil noch zu unausgereift?
Ja, ich habe natürlich heute einen ganz anderen Anspruch an den Witz und an die Zeichnung und ich wundere mich wirklich, dass diese Nasen, die ich sehr unbeholfen, sehr krickelig, sehr hässlich auch finde, also meine Figuren hatten damals gar nicht diese runden Nasen, sondern die hatten so riesige Kinnladen. Das waren ganz große Kinnladen und darüber war so eine kleine Knubbelnase. Das fand ich wohl damals irgendwie lustig oder sexy oder ich habe keine Ahnung. Heute finde ich das nicht mehr. Klar, die Anfangswerke sind wahrscheinlich für viele Künstler immer so ein bisschen quälend, weil man einfach inzwischen mehr kann und mehr weiß. Ne? So, da sind manche Geschichten dabei, die würde ich fast gern nochmal zeichnen, so retro-mäßig nochmal hochholen und nochmal das rausholen, was da eigentlich drin ist.
Hast du denn, weil du sagtest, damals hat es wahrscheinlich mehr angeeckt, hat es damals mehr Spaß gemacht auch zu zeichnen?
Nö, das kann ich nicht sagen. Es war eine andere Leidenschaft vielleicht, weil ich einfach sehr gelangweilt war auf dem Dorf und später habe ich in Dortmund gelebt. Mhm. Ich habe mir so meine Welten zusammen gedacht, genau wie andere Comiczeichner das da machen, aber die sind dann oft auf anderen Planeten und so und während ich dann immer bei mir irgendwie blieb und das, natürlich hat es einen enormen Spaß gemacht, als dann mit dem bewegten Mann, das war 1987, als der Rowohlt Verlag dieses Buch rausgebracht hat und das ein riesiger Erfolg war. Das habe ich da überhaupt gar nicht gedacht, dass das passieren könnte. Ich war ganz überrascht. Aber dann war natürlich wenn man dann Blut leckt, habe ich dann ein Buch nach dem anderen gemacht, 3 Bücher im Jahr.
Was glaubst du, was passiert wäre, wenn du 10 oder 20 Jahre früher gezeichnet hättest? Was hättest du dann gezeichnet?
Das ist aber jetzt eine
Journalistenfrage.
Das ist eine gemeine Frage.
Denn also,
das wäre dann in den 60ern gewesen.
Tom of Finland.
Ich fürchte mal, dass die Verhältnisse da noch so schlimm waren, dass ich da vielleicht gar nicht auf den Gedanken gekommen wäre, sowas zu machen.
Hättest du dann gar nicht gezeichnet vielleicht?
Ich weiß nicht. Das ist jetzt echt hypothetisch. Wahrscheinlich hätte ich gezeichnet, aber ob ich mich getraut hätte, da jetzt Schwule zu zeichnen in einer Zeit, wo das ja nicht nur geächtet war, sondern sogar auch verboten und so, also das kann ich jetzt überhaupt nicht. Das kann ich nicht beantworten.
Aber merkst du vielleicht auch eine größere Freiheit jetzt? Also gibt es Dinge, die du jetzt zeichnen kannst, die du vielleicht vor 20 Jahren nicht gezeichnet hättest?
Ja, natürlich. Also ich sag mal, das mit dem Sex, um darauf zurückzukommen, damit lockt man keinen mehr hinterm Tisch. Also da habe ich damals wahrscheinlich den Musterprozess gehabt mit Bullenklöten. Das war Mitte der 90er Jahre. Habe ich gerade erwähnt, dass da die Bundesprüfstelle darüber entscheiden musste, ob das jetzt Pornografie ist oder Kunst. Zum Glück haben sie entschieden, es ist Kunst und es richtet sich an Erwachsene. Kinder verstehen das gar nicht und so. Es wäre schwarz-weiß, das würde Kinder ja gar nicht interessieren. Das fand ich auch eine schöne Kunst. aber wenn ich heute, ich versuche das ja, ich zeichne ja, jetzt habe ich gerade ein neues Buch, die 11.000 Jungfrauen, und da habe ich sofort auf den ersten Seiten eine Szene gezeichnet, um zu zeigen, wo der Hammer hängt. Also hier, ne, so. Aber der Skandal ist nicht das. Also wenn ich einen Pimmel zeichne, das interessiert heute niemanden mehr. Das ist einfach, das ist eher diese religiöse Empfindlichkeit, die ich da in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Kick habe. Da kann man heute mehr Leute mit aufregen als mit Porno.
Aber Tabu. Du suchst ja schon so, genau.
Tabubruch.
Ja.
Oder? Also Entschuldigung.
Ja, ob das jetzt mein Antrieb ist, Tabus zu brechen, weiß ich nicht. Ich möchte einfach das zeichnen, was mich beschäftigt. Und das ist in letzter Zeit halt das Religiöse. Damit bin ich jetzt aber auch fertig. Da habe ich jetzt auch meinen Senf dazugegeben. Also, aber Sex zu zeichnen macht auch Spaß. Also das ist ja, natürlich macht das Spaß, klar.
Weil es während, Entschuldigung, aber jetzt muss ich doch nochmal fragen, erregt es während des Zeichnens?
Nein.
Nein?
Also in dem Antrag auf Indizierung vom Bayerischen Landesjugendamt stand zwar, dass das Werk irgendwie den Eindruck machte, als würde es mit dem Penis gezeichnet sein. Das stand da allen Ernstes. Das stand da wirklich allen Ernstes.
Das muss man erstmal können.
Ja, wow. Wetten das?
Da muss man erstmal drauf kommen, ja genau. Aber nein, das ist, es macht. Da macht die Provokation Spaß. Also wenn ich dann so eine Szene habe, wo es passt, dass da zwei Typen jetzt übereinander herfallen, über 5 Seiten so richtig abgehen. Der Unterschied bei dieser Sexzeichnerei zu den heterosexuellen Produkten ist ja, dass bei uns Schwulen dieser Geschlechterkampf wegfällt. Also wenn ein heterosexueller Zeichner Pornografisches zeichnet, dann zeichnet er die Frau und er zeichnet die meistens nicht so, dass auch Frauen sich darin wieder sehen. Das ist also ist schwierig. Also das Frauenbild ist dann sofort total sexistisch, Lampen, ne, so wollen wir jetzt nicht hier, so. Und das ist bei Schwulen fast gar nicht der Fall. Also schwule Männer sind untereinander einfach einig. Die wissen, was sie voneinander wollen. Und deswegen ist dieser Aspekt des politischen Nicht-Korrekt-Seins oder so, das fällt einfach weg. Wenn ich zwei Männchen zeichne, die sie übereinander herfallen, über Seiten und so richtig alles machen, was man machen kann, dann sieht man, dass sie richtig Spaß haben. Ähnlich wie bei Tom of Finland vielleicht. Und das ist bei heterosexueller Pornografie sehr viel schwieriger.
Was glaubst du, Ralf, wie viele Heteros lesen deine Comics?
Ich glaube, dass es mehr Heteros sind als Schwule. Ja. Ich sehe das ja bei Signierstunden und bei Lesungen oder so. Das sind sehr viele Frauen bezeichnenderweise, weil sie da mal sehen, wie Männer so miteinander umgehen, wenn sie als Objekt der Begierde einfach mal wegfallen. Das ist vielleicht ganz entspannend.
auch schön gesagt, ja.
Und also sehr viele Frauen, sehr viele Heteros. Aber natürlich nach wie vor sehr viel Schwule auch. Das setzt sich so zusammen.
Wir haben jetzt zwar keine Signierstunde, aber Ralf, du hast ein Buch mitgebracht und wir haben vorher darüber gesprochen, ob man vielleicht einen kleinen Part lesen könnte. Du bereitest dich ein bisschen vor. Ich würde gerne von Markus Pfalzgraf, der uns in Stuttgart zugeschaltet ist, kurz wissen. Markus, du sagst es ja, dieses Genre Comic für den schwulen Mann, es existiert eigentlich gar nicht so richtig, ne?
Ja, Ralf hat es gerade schon angedeutet, er selbst wird hauptsächlich von Heteros gelesen oder auch von Heteros, und ein Comic-Experte, der noch viel mehr über Comics weiß, als ich es jemals könnte, Andreas C. Knigge, Ich glaube, ein guter Bekannter von Ralf auch, der hat mal gesagt, so viele Schwule gibt's in Deutschland gar nicht, wie er Bücher verkauft. Und das finde ich sehr, sehr bezeichnend. Also es ist einfach für jeden was dabei. Und ein Genrebegriff ist eigentlich auch, dadurch, dass es heute so offen ist und dass diese Themen und dass schwule Figuren oder lesbische Figuren oder dass das alles in den verschiedensten Genres stattfinden kann. Das ist so ein bisschen die Entwicklung. Selbst in diesen amerikanischen Comichefte Mainstream hinein oder in ganz andere Genres, wo man es noch nie vermutet hätte.
Wir werden auch noch gleich darüber sprechen, warum Superhelden die Liebe zum gleichen Geschlecht irgendwie anscheinend erkannt haben bei DC Comics und bei Marvel Comics. Auch eine Nachricht über die Superhelden sprechen wir gleich. Jetzt hören wir erstmal, Ralf, du hast dir was ausgesucht in der Zwischenzeit. Eine kleine Passage.
Ja, ich habe hier so eine kleine Kurzgeschichte, die habe ich 2002 gezeichnet. Mhm. Und man muss sich das jetzt so visuell vorstellen. Also meine Knollennasen, drei davon, eine Familie, ein Junge von etwa 17 Jahren, eine Mutter, die im Garten arbeitet. Der Junge kommt dazu und später kommt dann noch der Vater dazu. Drei Stimmen also. Ich mache das mal so, wie ich das auf meinen Lesungen mache, die ich in letzter Zeit mache. Ich schmeiße da mit einem Beamer die Bilder an die Wand und lese die Dialoge vor, was ein großer Spaß ist. Jetzt gibt es kein Publikum, aber ich mache es einfach mal trocken. Also im Garten, der Junge kommt. Mom, hier, ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Lass das bloß nicht deinen Vater hören, der haut mich windelweich und dich danach auch noch. Hahaha, war nur ein Scherz. Wie soll ich denn jetzt reagieren? Ist doch völlig okay. Schnapp dir einen netten Jungen und hab Spaß. Wir haben so viele Fernsehsendungen darüber gesehen. Vor allem, wenn ihr euch in den Hintern poppt. Nur mit Gummi. Was ist los? Also der Vater kommt dazu. Was ist los? Er ist schwul. Das Thema war doch neulich noch bei Arabella. Und wo ist das Problem? Ist doch prima. Schwule haben definitiv mehr Spaß im Leben. Genau. Sie haben in der Regel mehr Geld in der Tasche, weil sie keine Familien ernähren. Sie feiern die besseren Partys und sie haben vor allem öfter und unkomplizierter Sex als Heteros. Sagten sie letzte Woche noch bei Oliver Geissen. Du musst allerdings deine Individualität ein Stück weit an den Nagel hängen. Macht ja nichts. Als Homosexueller musst du dich der Gay-Community schon etwas anpassen. Du hast Hüftspeck und schmale Schultern, das ist gar nicht gut, du musst sportlich werden. Genau, richtig Muskeltraining und die Brille muss weg und deine Haare sind definitiv zu lang. Am besten Glatze und du hörst die falsche Musik. Schwule hören in den Kneipen monotonen Bufta-Bufta und nicht deinen Independent-Krach. Weg mit Radiohead, hol dir CDs von Kylie Minogue und Rosenstolz. Ich will ja nur nicht fragen, wie groß dein Penis ist, aber... Nun, das geht uns aber nichts an. Klar, bei Bärbel Schäfer sagt aber neulich noch einer, schwule Fan große Penisse gut. Klaus, es geht uns nichts an. Vielleicht könnte man da ja operativ was machen. Willst du ein Leder-Military-Schwuler werden, wie der Typ bei Vera am Mittag oder ein Jeansboy? Na, für Jeansboy ist er doch ein bisschen jung. Die fangen doch erst bei 40 an. Ach ja, älter werden ist wohl nicht so beliebt. Aber sonst ist das Leben in der Gay-Szene toll. Diese Leute sind sehr offen und kommunikativ. Wenn du heute mit jemandem ins Bett steigst, weiß es übermorgen die halbe Stadt. Pass auf mit dem Poppers. Das soll ja aufs Gehirn gehen und du musst noch die Schule zu Ende bringen. Na, was sagst du zu all dem? Immer noch irgendwelche Probleme? Ich glaube, ich probiere doch lieber das mit den Elektroschocks.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen widmet sich heute dem Thema schwule Comics, ein Genre, das sich verändert hat im Laufe der Jahre und das im Mainstream angekommen ist, mag man glauben, wenn man dem glaubt, was Markus Pfalzgraf in seinem Buch Stripped veröffentlicht hat. Markus, Mainstream, ist es schon angekommen da, der schwule Comic?
Ja, teilweise. Es gibt ja ein ganz gutes Anzeichen ist ja immer die Entwicklung auf dem amerikanischen Comic-Heftemarkt. In den USA hat das schon fast so einen Literaturstatus. Das wird da auch im Feuilleton verhandelt und ähnlich wie hier auch inzwischen. Und diese Serien, die haben da einen ganz großen Stellenwert. Und da gibt es dann immer schon fast ja politische Auseinandersetzungen, wenn solche Figuren oder eine Homo-Ehe mal in so einer Comic-Serie auftaucht. Das schlägt immer ganz hohe Wellen.
Da frage ich mich natürlich, ich habe gelesen, Marvel Comics hat dieses Jahr den Superhelden, wie heißt er noch gleich,
Green Lantern.
Green Lantern ist dazu übergegangen, sich nicht zu outen, sondern einfach einen Mann zu lieben.
Genau.
Ich frage mich, woher kommt dieser Wandel da in Amerika? Müssen die irgendwie was aufpolieren oder was hat man da, warum macht man, was ist die Intention dazu?
Ich glaube, dass diese Comic-Heft-Verlage, in den USA gibt es ja zwei große, Marvel und DC, dass die sich vielleicht sogar so ein bisschen so ein Wettrennen liefern. Wer ist jetzt näher am Puls der Zeit und wer greift mehr und treffender die Dinge auf, die Menschen bewegen? Das könnte vielleicht so ein Ansatz sein.
Müsste man natürlich erstmal auch abwarten, wie die Leute drauf reagieren, auf diese Anpassung. Ralf, Superhelden, ist das was dich begeistert auch im Comic-Bereich?
Nein. Also das, da bin ich...
Gut. Gut, dass du ruhig bist an der Stelle.
Schon als Kind fand ich Superman und Batman und so nicht so interessant. Als Verfilmung kann ich mir das gut mal angucken. Also diese Tim Burton-Batman-Sachen fand ich sehr reizend. Aber das ist jetzt nichts, was ich lese.
Gut, dann haben wir ja mit unserer Facebook-Frage genau auf deinen Nerv getroffen. Wir haben nämlich da auch die Frage weiter jongiert, welche Comic-Helden denn eigentlich mal ein Coming-out verdient hätten, Nora, ne?
Ja, und das wird auch fleißig diskutiert, muss man sagen. Ja. Großen der Verlosung sind Ernie und Bert, auch wenn sie nicht Comics sind, aber da wäre es wohl mal Zeit, dass sie mit der Sprache rausrücken. Mhm. Über Lucky Luke wird spekuliert, weil er sich selten mit Frauen vergnügt. Es wurde gesagt, dass Flash Gordon, also wenn der nicht schwul ist, wer dann? Die Panzerknacker, ich glaube, das liegt am Outfit bei denen. Und He-Man ist neu in der Verlosung.
Karin Koch schreibt Obelix. Also ich meine, Obelix war ja schwer. Falballa?
Nein. Oder Falabella?
Falballa.
Ne? Aber immerhin hat sie hat sich ja gar nicht interessiert für ihn, ne? Nee. So richtig. He-Man könnte man sich natürlich auch, wobei He-Man ist Tom of Finland, ne? Wieder. Wahrscheinlich so die Erinnerung.
Ja, aber das Pendant dazu, She-Ra, gab es ja auch noch.
Stimmt.
Da wird ja auch über Donald Duck gemunkelt, weil der halt nur Neffen hat und keine Söhne. Ne? Das sind ja Tick, Trick und Drack, sind ja nur Neffen und so.
Der schwule Patenonkel
und,
sozusagen.
Genau, und der zeigt ja auch immer gerne seinen Bürzel. Von daher, wer weiß, ob Donald
bei Asterix ist man sich übrigens auch nicht ganz sicher. Mhm. Der hat auch zu wenig Frauengeschichten.
Wüsste ich jetzt auch nicht ganz, mit wem.
Das könnte schon sein, aber ich glaube, Entenhausen ist so völlig sexfrei, da geht gar nichts, egal ob hetero
da nützt
oder homo.
Der Bürzel nichts.
Ich wollte noch sagen, das kann man sich ja nicht mal zwischen Mickey und Minnie Maus vorstellen.
Die sind so geschwisterlich.
Ja, die sind ja ganz asexuell.
Obwohl
diese
alle
Mäuse,
ohne Unterhose rumlaufen.
Ja, eben. Der Bürzel wird immer gezeigt, genau. Aber das passiert nichts damit.
Der ist halt nur ein Bürzel.
Panzerknacker? Schwierig auch, ne?
Das mit dem Outfit ist gar nicht so doof gewesen. Die haben diese schwarzen Masken, das ist vielleicht so eine Fetisch.
So ein Fetischding, ne?
Gibt es denn von diesen ganzen Mainstream-Comics, erklärt mich da mal auf, die gibt es auch in diesem pornografischen schwulen Markt? Gibt es eine Adaption immer?
Eigentlich nicht so. Also diese Serien, die sind schon halt sehr, sehr Mainstream-kompatibel. Da gibt es dann Figuren, die inzwischen auch eine recht große Leserschaft haben. Aber das ist dann wirklich eher, das kommt dann wirklich von diesem Mainstream-Comic-Serienmarkt her. Also ich wüsste jetzt nicht, wer da so aus der schwulen Ecke heraus irgendwie einen großen Serienerfolg gehabt hätte. Es sind eher die großen Serien, die das dann aufgreifen.
Und du sagst, diese großen Serien, die auch von DC und Marvel Comics produziert werden, die wollen einfach ein bisschen näher an die Zeit ran. Ich meine, immerhin geht es diesem Comic-Markt, wenn man das mal recherchiert, nicht so rosig. Da wird ja nicht mehr so viel Geld umgesetzt, deswegen muss die Geschichte jetzt einfach ein bisschen gesellschaftskritischer oder gesellschaftsnäher sein wahrscheinlich. Ne?
Ja, und vielleicht sind die Leser auch einfach anders drauf inzwischen, als sich das die Marvel- und DC-Oberen früher so vorgestellt haben.
Aha.
Denn also diese schwulen Superhelden, zum Beispiel Green Lantern hast du gerade erwähnt, der plötzlich umgedeutet wurde. Oder bei Astonishing X-Men, da gab es sogar eine Hochzeit, da wurde es jetzt schon fast ein bisschen spießig inzwischen. Und ich glaube, die wurden sehr, sehr gut angenommen, auch von einem breiten Publikum.
Wie weit geht denn dein Buch, Markus, an der Stelle? Du hast gesagt, 60er hast du angefangen. Wie weit hast du dich vorgearbeitet in der Analyse?
Bis heute, sehr aktuell, 2012.
Aha. Und der deutsche Markt kam wahrscheinlich erst in den 70ern dazu, oder?
Ja, Es gab natürlich irgendwie so diese frühen Underground-Zeichner, aber so richtig, dass die Öffentlichkeit das auch wahrgenommen hat, eigentlich erst in den 80ern, würde ich sagen. Ralf, korrigier mich, wenn ich da falsch liege.
Ich habe das gar nicht so verfolgt, keine Ahnung.
Über wie viel Zeichner, das würde mich ja auch mal interessieren, über wie viel Illustratoren, Comiczeichner sprechen wir da eigentlich? Wenn wir sagen, es gibt dieses Genre Comics für den schwulen Mann, wie viel zeichnen da aktiv denn dafür?
Also in Deutschland würde ich jetzt mal, korrigier du mich, 5 oder so, die man immer in diesen Zeitschriften sieht, die da so ein Seitengeschichten haben, der Sven Marcel.
Genau, ist der Sven Marcel
und
Christian Turk
und der Stefan C. weiß Stefan ich noch, C., aber genau. Den habe ich schon länger nichts mehr von gesehen. Also es gibt eine Handvoll Comiczeichner, die schwul sind, auch mit schwulen Comics. Ich meine, dass es jede Menge schwule Comiczeichner gibt, aber
ja,
ne, so, aber
die
sie
sollen
Inhalte sollen es ja sein. Da gibt es vielleicht eine Handvoll.
Ja, und ich glaube, dass wirklich, dass du, Ralf, wahrscheinlich der Einzige bist, der da auch von leben kann. Und all die anderen Zeichner, die ich jetzt so in Deutschland und anderswo recherchiert habe, da sehe ich häufig das Phänomen, dass die gerne Comics mit schwulen Themen und Figuren zeichnen, weil das ihr Herzensanliegen ist, dass sie aber ihr Geld mit Illustrationen verdienen oder mit ganz anderen Comics oder mit Kinderbüchern.
Ja, das wird so sein, genau.
Was ist mit Mangas?
Das ist ja ein ganz spannendes Ding. Also ich lese überhaupt keine Mangas, weil diese ganze japanische Ästhetik, ich fand schon diese Heidi-Trickfilme damals als Kind, fand ich schon doof. Aber das ist ja irgendwie auch Manga gewesen. Aber da gibt es ja diese komische, absurde Sache, dass für die kleinen Mädchen, die diese Mangas lesen, dass es da schwule Liebesgeschichten gibt. Also ich stelle mir es eher vor, wie früher haben die kleinen Mädchen so Pferdegeschichten gelesen und jetzt sind es schwule Jungs, die man auch richtig, das geht richtig ab, also da wird richtig gevögelt und so. Meistens haben die dann ganz fürchterliche Schmerzen und weinen und keine Ahnung was. Ist immer sehr, sehr seltsam. Und meistens weiß der eine vom anderen nicht, dass er ein Junge ist. Es gibt da sehr viel so Verwechslungsgeschichten. Die sind dann sehr feminin und und dann denkt der eine, der andere ist ein Mädchen. Das ist, finde ich, auch sehr bizarr. Ich habe mir da mal so ein Heftchen zeigen lassen und dachte, boah, das sind schwule Geschichten, die aber Schwule in der Regel gar nicht interessieren, sondern die von kleinen Mädchen gelesen werden. Das ist schon sehr komisch.
Man fragt sich nach dem kulturellen Subtext so ein bisschen,
ja,
oder?
Natürlich.
Also ich meine, was wird an kleinen Mädchen vermittelt?
Ich glaube, dass kleine Mädchen Sex sehen, ohne dass sie selber in irgendeiner Weise damit was zu tun haben. Das ist vielleicht der gleiche Grund, warum so viele Frauen meine Comics lesen, weil sie da was über Männer lesen, wie Männer sich verhalten, wenn die Frauen nicht dabei sind.
Das wundert mich aber auch diesen Tabubruch, also der recht extrem dann wahrscheinlich ist in Mangas.
Ja, das ist echt ein Phänomen. Die werden auch hauptsächlich von Frauen gezeichnet übrigens und wie Ralf gerade gesagt hat, von kleinen Mädchen dann konsumiert. Vielleicht hat das auch so ein bisschen was mit Projektion zu tun, dass man da so seine eigenen Wünsche dann da irgendwie hineinprojiziert und die sind, da gibt's eigentlich so zwei Entwicklungen. Die einen, das sind diese ganz kitschigen Geschichten, wo dann auch dieses Verwechslungsspiel, was gerade schon anklang, was da so ein bisschen stattfindet, diesen total kitschig und furchtbar romantisch. Und auf der anderen Seite gibt es die total krassen Hardcore-Sachen. Das gibt's auch in Japan.
Wie kitschig sind eigentlich die Comics für den schwulen Mann, die es momentan gibt? Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, wie viel Kitsch da drin steckt bei uns hier in Deutschland?
Oh, ich glaube, da gibt's einfach alles von Porno über Kitsch bis Camp bis hin zu einfach großartigen und anspruchsvollen Graphic Novels, wenn man das Wort überhaupt verwenden darf. Und ja, wie gesagt, quer durch alle Genres ist da eigentlich alles dabei.
Gibt's eine Begrenzung FSK für Comics? Eigentlich? An der Stelle?
Nicht, dass ich wüsste. Nee.
Die haben vielleicht damals aufgegeben.
Aber hast du schon mal ein Problem gehabt mit, also das haben wir gerade gehört in den 90ern, mit einer Zensurbehörde, die gesagt
nur
hat?
Nur da. Also nur das, da. Das war das Buch Bullenklöten und Kondom des Grauens war damals auf dem Schreibtisch der Bundesprüfstelle. Ja.
Da gab es doch auch eine Razzia sogar, ne?
Da gab es deutschlandweit Razzien, die haben Polizisten, obwohl die Bücher nicht... das betrifft nicht nur meine Bücher, auch Walter Mörs war betroffen und Maus, Art Spiegelman, gerade hier in Köln eine große Ausstellung, dem haben sie Nazi-Verherrlichung vorgeworfen, was das Absurdeste ist, was man sich vorstellen kann, weil das eben das Gegenteil, was der gemacht hat. Also da sieht man, wie dumm die waren, die das damals versuchten zu verbieten. Aber es war tatsächlich so, dass im ganzen Land Polizisten in die Buchläden gingen und diese Bücher rausschleppten, obwohl kein Indizierungsverfahren vorher war. Das war ein ziemlicher Skandal und die Medien waren da auch alle sehr auf der Seite der Verlage und der Zeichner.
Erzählt uns Ralf König, der heute unser Gast in der Redaktionskonferenz ist, neben Markus Pfalzgraf, der uns in Stuttgart zugeschaltet ist. Wir machen kurz ein bisschen Musik, dann blicken wir mal noch weiter in die Comics rein und in die Nachrichten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und da sitzen wir an einem Tisch, haben die Tür aufgemacht, durch die Vivien Leue gerade reingekommen ist, aus der Nachrichtenredaktion. Grüß dich.
Hallo in die Runde.
Dein Lieblingscomic?
Mickey Mouse von früher. Donald Duck und all das.
Ah, ja, Donald Duck.
Das habe ich schon gerne gelesen.
Haben wir vorhin gehört, war nicht schwul. Du hast die Nachrichten mitgebracht.
Ja, genau.
Wo war denn der Fokus heute drauf?
Also den ganzen Tag hat uns Ägypten beschäftigt, am Morgen noch mit letzten Protesten oder den Menschen, die auf dem Tahrirplatz in Kairo übernachtet haben. Da geht es ja um Machtstreit zwischen dem Präsidenten und vor allem den führenden Richtern des Landes, aber im Grunde auch dem Volk. Der Morsi möchte ja seine Befugnisse ausweiten und dagegen regt sich Protest. Jetzt soll es dann heute kam es zu einem Treffen mit den Richtern und wir warten auch noch ein bisschen darauf, ob sich da weiter etwas bewegt, also ob tatsächlich ein Kompromiss geschlossen werden kann. Morsi zeigte sich dann im Laufe des Tages kompromissbereit und sagte, man könne darüber sprechen, dass seine Macht nur in bestimmten Bereichen ausgedehnt wird. Das müsste dann natürlich auch noch konkretisiert werden. Das Volk fordert eigentlich seinen kompletten Rückzug, vor allem aber, dass er seine Befugnisse überhaupt nicht ausweitet, sondern mehr wirklich auch abgibt an die Legislative beispielsweise.
Und wie ist die Situation auf dem Tahrirplatz?
Also es sind tatsächlich immer noch Protestierende dort. Es gibt derzeit keine Ausschreitungen. Es wird von keinen Ausschreitungen berichtet. Manchmal kommt das ja dann auch immer erst hinterher. Aber es gibt Leute, die da wirklich auch immer noch kampieren sozusagen und bleiben wollen, bis sie dann erreicht haben, was sie fordern. Das war ein Thema, was uns den ganzen Tag beschäftigt hat. Was uns auch in den letzten Tagen immer mal wieder beschäftigt hat, ist die Geschichte der Patriot-Raketen an der türkisch-syrischen Grenze. Da geht es ja darum, dass die türkische Armee sich verteidigen möchte oder die Raketen dort an der syrischen Grenze stationieren möchte, um sich verteidigen zu können, falls aus Syrien weiterer Beschuss folgt. Da gibt es konkretere Planungen jetzt auch. Also es wird immer konkreter. Trittin hat sich da auch heute zu Wort gemeldet, weil es ist so, dass NATO-Mitglieder tatsächlich auch zustimmen müssen. Deutschland ist ja auch Mitglied und hat klargestellt, was passieren müsse, damit das dann stationiert wird. Das fingiert auch unter einer NATO-Stationierung. Also es ist dann tatsächlich eine Art NATO-Einsatz an der deutsch-türkischen Grenze. Das ist also etwas Größeres. Das ist betrifft nicht nur die Türkei und Syrien an sich. Das wird uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch weiter beschäftigen. Dann, was uns auch die letzten Monate beschäftigt hat und heute auch wieder, sind die Milliardenhilfen für Griechenland. Die Euro-Finanzminister sitzen in Brüssel. Da will ich gar nicht so viel zu sagen. Irgendwie, es wirkt langweilig. Natürlich ist es wichtig, weil das Geld ja am Ende von uns allen irgendwie kommt. Da warten wir auch noch auf einen Durchbruch, wobei Korrespondenten jetzt schon berichten, dass sie eine Nachtschicht erwarten. Also wer weiß, ob meine Schicht geht heute bis Mitternacht, ob bis dahin überhaupt etwas gemeldet werden kann.
Nicht, dass er noch länger bleiben muss.
Und genau, länger bleiben müssen eventuell auch die Teilnehmer auf der UNO-Klimakonferenz in Katar. Die hat ja jetzt gerade erst heute begonnen. Aber ich habe einen ganz interessanten Korrespondentenbericht dazu gelesen, dass in den vergangenen Klimakonferenzen es tatsächlich immer so war, dass die letzten Tage oder sogar die letzten Stunden die spannendsten waren und dass teilweise dann diese Konferenzen auch wirklich verlängert wurden. Insofern dürften wir jetzt von den ersten Tagen der Konferenz nicht allzu viel erwarten. Da werden sich die Leute noch ein bisschen, da wird das Geplänkel vielleicht vorherrschen und wirklich zu den harten Themen und Absprachen. Mhm. Und es soll ja ein Zeitplan ausgearbeitet werden für ein neues Klimaabkommen. Mhm. Das dürfen wir dann wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen erwarten, dass es da spannend wird.
Das waren auch nicht so lange, weil ich Katar ja, was die CO2-Verschwendung geht und die Klimaanlagen, die dort auch laufen müssen, glaube ich, das Land sind mit der größten Ausschüttung pro Kopf. Ne?
Da hast du recht. Als ich das gelesen habe, war ich auch etwas überrascht, weil man bei Katar ja doch auch an viel Wüste denkt. Mhm. Aber natürlich entsprechend pro Kopf leben dann auch nicht ganz so viele Menschen in dem Land. Und die da leben, haben Geländewagen, die haben Klimaanlagen, die wollen jetzt natürlich auch zeigen ihren Reichtum und haben all die Gerätschaften, die halt CO2 ausstoßen.
Schön, beziehungsweise nicht. Was hat's denn nicht ins Programm geschafft, Vivian?
Da haben wir auch ein Thema alle Jahre wieder, kann man dazu sagen. Es gab einen TÜV-Test der Lichterketten. Und jede dritte Weihnachtsbeleuchtung erfüllt die EU-Standards nicht. Also die können in Brand, also Feuer auslösen oder auch einen Stromschlag verursachen für denjenigen, der sie denn anfasst. Ist interessant, hören wir aber wirklich jedes Jahr wieder. Dann heißt es auch wahrscheinlich, ich habe da jetzt nicht bis zum Ende gelesen, weil wir es dann wirklich weggelegt haben. Dann ist es ja meistens aus China, die sind nicht so gut und. Also haben wir das weggelegt. Dann hatten wir eine Studie, Frauen sind glücklicher als Männer. Es war ein Marktforschungsinstitut, das das herausgefunden haben will. Da war nicht so viel Fleisch dran an dieser Studie, also man weiß nicht genau warum. Und der Unterschied war auch nicht so groß. 51% der Frauen sagen, sie sind glücklich, 47% der Männer. Also bei beiden Geschlechtern etwa die Hälfte finden wir jetzt nicht meldenswert. Ganz interessant im Grunde war eine Nachricht von Radio Free Europe. Das ist ein Internet-Radiosender, da sagte Medvedev, dass Pussy Riot eigentlich gar nicht mehr im Gefängnis bleiben müssten. Mhm. Sagt aber nicht, was das bedeutet. Ob er jetzt einen Gerichtsbeschluss entsprechend erwirken möchte oder ob er selbst, das kann er als Premierminister wahrscheinlich gar nicht, da eingreifen möchte. Nun muss man aber wissen, dass er nach Frankreich reist. Und sicherlich war in Frankreich die Kritiken an diesem Urteil ähnlich lautstark und schlecht wie bei uns in Deutschland. Und da möchte er vielleicht einfach die Wogen etwas glätten und sagen, er fand es zwar, er hasste es, was sie getan haben, die Band, die Punkband, aber sie hätten ja nun doch genügend Zeit schon im Gefängnis verbracht. Das müsste man nicht weiter ausweiten. Mal gucken, was daraus wird, ob ihn irgendjemand im Land dann tatsächlich beim Wort nimmt.
Ah, mal sehen. Hat zumindest nicht für den News bei uns gereicht.
Richtig.
Vivian Leue war das. Vielen Dank mit dem kleinen Bouquet, dem kleinen Strauß an Nachrichten und Nicht-Nachrichten, die du mitgebracht hast. Vielen lieben Dank. Hoffentlich wird es nicht so lang heute deine Nacht.
Ja, das hoffe ich auch und ich höre jetzt weiter zu und guck mal, ob ich mich für andere Comics begeistern kann, außer Mickey Mouse.
Na, wer weiß. Da sprichst du unser Thema an, das wir hier in der Redaktionskonferenz haben. Zu Gast ist nämlich Ralf König. Wir sprechen über schwule Comics, über dieses Genre, das es gibt oder nicht gibt. Ralf, was sind aktuell Zeichner, die dich inspirieren, die du spannend findest bei den Comiczeichnern?
Oh, also im schwulen Bereich muss ich da sagen, gibt es
nichts.
Nein, also inspirierend. Ich lese nicht viele Comics. Also ich bin eigentlich gar kein Comicleser. Und ich habe meine Inspiration hole ich sehr viel mehr aus Filmen. Also ich gehe oft ins Kino, sogar regelmäßig einmal mittwochs gehe ich mit einem Freund ins Kino und wir gucken sehr viel die europäischen kleinen Filme, also nicht so diese amerikanischen Blockbuster, sondern eher so das Kleine, was so zwischenmenschlich was sagt. Und ich bin großer Woody Allen-Verehrer. Ich finde, er lässt ein bisschen nach in der letzten Zeit, aber er hat über Jahrzehnte einfach brillante Filme gemacht und das ist nicht bewusst. Ich sitze nicht im Kino und gucke mir da was ab oder höre mir oder merke mir was oder so. Es ist einfach nur, dass so die Art und Weise, wie Dialog funktioniert und wie Pointen gesetzt werden, dass ich das, glaube ich, mehr aus Filmen ziehe als aus Comics.
Was hast du als letztes angeguckt?
Diesen grauenvollen, ist egal. Prometheus.
Paris.
Prometheus, den fand ich ganz grauenvoll. Das war für mich die Enttäuschung des Kinojahrs, wirklich.
Gut, dass das Jahr bald rum ist. ja. an der Stelle. Mich interessiert so ein bisschen, bevor wir unser Radiorätsel gleich auflösen hier, dieser Entstehungsprozess bei dir, Ralf. Setzt du dich hin, zeichnest du, nimmst dir ein Glas Wein, legst du Musik auf, machst du Stuckrad Barre, erstmal zwei Kaffee, damit du auf einem Koffeinlevel bist. Wie gehst du vor?
Weder Wein noch Kaffee. Ich rauche gerne mal ein Tütchen, wenn ich das hier mal so sagen soll. Und das mache ich dann nicht beim Zeichnen, sondern das ist, wenn ich Ideen haben möchte. Ich meine nämlich, dass es durchaus bewusstseinserweitert ist. Ja. Und ich habe, da mache ich so Scribbles und dann denke ich so über die Geschichte nach, die ich da machen will. Aber wenn ich dann ungefähr die Eckpunkte habe, meistens habe ich sogar noch viel zu wenig Eckpunkte, fange ich einfach an zu zeichnen, weil ich langweile mich sehr, wenn ich den ganzen Dialog, die ganze Story wie so ein Drehbuch erstmal in den Computer tippen müsste. Erstens fällt mir da nichts ein an der Tastatur. Das ist mir zu trocken. Mhm. Ich brauche die Zeichnung dazu und deswegen funktionieren meine Geschichten immer so im Wechselspiel. Die Zeichnung und der Text entstehen gleichzeitig. Ich weiß oft gar nicht, wo ich hin will mit der Geschichte. Da ist sehr viel Spontanität, was mir dann auch den Spaß erhält. Und manchmal, ich weiß nicht, was auf der nächsten Seite passieren wird und kicher dann auch selber, wenn mir was einfällt. Das würde nicht passieren, wenn ich alles vorher schon zeichnen würde.
Du hast ein Buch vor dir liegen.
Wieso?
Ich frage mich, wie lange du gebraucht hast, um es zu zeichnen und zu schreiben.
Das ist ein Buch, das ist so ein Sammelalbum. Ich beliefere ja auch Zeitungen. Ich habe ganz lange die schwule Zeitung Männer mit Kurzcomics beliefert, jeden Monat ein Kurzcomics und das sind so gesammelte Sachen. Das kann ich jetzt so nicht sagen, wie lange so ein Buch dauert. Ich kann sagen, dass das jetzt zum Beispiel das letzte Buch, das jetzt gerade da ist, das heißt 11.000 Jungfrauen und das ist die Ursula-Legende. Die heilige Ursula ist die Schutzheilige von Köln und das ist so eine christliche Märtyrergeschichte. Sehr absurd, wollte ich immer schon mal zeichnen. Da habe ich sehr, sehr lange für gebraucht, weil die Geschichte so monströs war. Also die ganzen Kulissen und die vielen Figuren, 11.000 Jungfrauen und ein Papst und ein Engel und Rom und Köln und hör bloß auf. Also ich mache lieber kleine Geschichten groß als große Geschichten klein. Ich hatte so viele Ideen dazu, die ich dann auch alle zeichne, eben, weil ich eben vorher kein Skript habe, dass ich ganz viel fertig gezeichnetes dann wieder rausschmeißen musste und das war schwierig.
Alle mit Knubbelnase?
Ja, ja, also ich kann ja gar nichts anderes. Also okay. Nimmt man mir die Nase, nimmt man mir alles.
Sehr gut. Wir werden gleich noch ein bisschen weiterreden, auch unser Radiorätsel an dieser Stelle machen, geben aber ganz kurz mal ab in die Musik. Wir sprechen in der Redaktionskonferenz heute bei D-Radio Wissen über Comics für den schwulen Mann und über ihre wachsende Popularität, werden das gleich noch weiter tun müssen an dieser Stelle, wollen an dieser Stelle natürlich unser Radiorätsel des Tages auflösen an beide, Markus Pfalzgraf, Ralf König, ihr könnt beide mitraten.
Mhm. Aha, also ich bin auch ganz angespannt.
Die Begeisterung.
Bevor ich jetzt mich hier blamiere, halte ich lieber den Mund.
Ich kenne die Frage noch nicht, ich bin sehr gespannt.
Wir müssen vielleicht erstmal ganz kurz, Nora, die Spielregeln erklären. Es geht heute um den gemeinsamen Nenner. Sollen wir ein Beispiel machen?
Genau, und zwar haben wir als Beispiel zum Beispiel, was haben ein Baum, ein Buch und eine Oboe gemeinsam?
Holz.
Schön.
Auch.
Ja. Alle drei haben ein Blatt.
Richtig, mindestens eins.
Ja,
mach du das mal.
Ui. Lass uns einfach, ob ich die Verantwortung tragen kann.
Es geht um den gemeinsamen Nenner. Ohren auf.
Anker lichten!
Nicht ganz einfach.
Ich habe eine Ahnung.
Okay.
Was sagst du, Markus?
Die Kette.
Yes.
Yes.
Das ist jetzt Lösung.
Sehr ich schön. Bin sprachlos.
Ralf, hättest du auch gewusst, komm,
nein,
sag einfach.
Ich wusste jetzt überhaupt nicht, was ich jetzt, irgendwas mit Gespenstern und Kettensägen-Massaker hatte ich jetzt im Kopf, aber was ist
und ein Fahrrad.
Ja, es war ein schwuler Comic.
Okay, alles klar. Ich bin froh, dass Stuttgart zugeschaltet ist, weil da hätte ich jetzt überhaupt keine Idee zu gehabt.
Sehr schön, Markus, toll, dass du es erraten hast. An dieser Stelle darfst du auch wildbeliebig Stopp sagen, oder Nora? Er muss ja noch
irgendwie... Ja, ich zuffe hier durch unsere richtigen Einsendungen und irgendwer darf, also Markus darf Stopp sagen.
Ach, jemand anders gewinnt jetzt was.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Markus, wir können
Markus
gerne
hat schon eine Teilnahme hier gewonnen, oder?
Genau. Ja,
dein Board wurde erhört.
Ich muss jetzt Stopp sagen.
Das wäre total super, sonst fällt mir der Finger ab.
Stopp.
Dann hat gewonnen Sven Kopfstedt. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Schön. Aber warum hat der denn jetzt gewonnen, wenn der Mann in Stuttgart das Richtige gesagt hat?
Wir können dem Markus natürlich, also Markus war in dem Falle ja auch nur unsere Fee, unsere kleine Glücksfee für heute Abend. Markus, wir lassen dir auch auf jeden Fall noch was zukommen. Mal gucken, Sattelschoner, T-Shirt, DAB-Radio, was wir noch da haben bei uns.
Ja,
im.
Oh ja, alles wunderbar.
Genau, und unserer Gewinner lassen wir natürlich auch heute was zukommen. Schicken wir gleich weg. Das war die Auflösung unseres Radiorätsels. Gehört heute den ganzen Tag bei D-Radio Wissen im Spielraum. Haben wir die Rubrik jetzt verstanden?
Okay.
Morgen kommt ja eh was anderes.
Ich erstarre hier so langsam.
Nein, das
können wir wieder zurück über Comics gehen?
Jetzt sind wir alle hier so fröhlich und fein am Lachen. Da, wie viel Witz, Ralf, würdest du sagen, wie viel Witz vertragen diese Comics für den schwulen Mann? Würdest du sagen, es gibt keine Grenze?
Wo sollte die Grenze denn sein? Also was ist die Idee dieser Frage?
Ich meine, dass man ein bisschen nicht Pietätlosigkeit reinbringt in die Comics, weißt du?
Also ich hatte in der Zeit, als das mit AIDS losging, das war ja auch Anfang der 80er Jahre, so 83, 84, da wusste man noch nicht so richtig, was das ist. Man verleugnete und verdrängte, weil da klang ja erstmal ziemlich absurd, dass da eine Krankheit aus Amerika rüberkommt, die nur Schwule trifft. Das war ja dieser Schwulenkrebs und so, das war ja eine sehr bittere Zeit und immer noch ernst. Da habe ich lange Zeit gezögert, das in meine Comics reinzunehmen, weil ich dachte, Leute, die betroffen sind, werden das gar nicht witzig finden. Ne? So, ich musste da erst selber erleben, dass ein Freund von mir starb. Und danach hatte ich dann das Gefühl, jetzt kann ich mich dazu äußern, weil ich mehr wusste. Ne? So, das war so eine Phase, da habe ich gedacht, ich kann das Thema nicht gut mit Humor umsetzen. Und da es geht, man kann das. Ich habe ein Buch gemacht, das heißt Super Paradise. Das habe ich unmittelbar nach dieser traurigen Geschichte gezeichnet und da habe ich mir auch einiges von der Seele gezeichnet und das kam sehr gut an und ich würde das heute auch immer noch als mein wichtigstes, wenn ich so sagen darf, Buch betrachten, weil das so eine Waage hält zwischen Betroffenheit und Komik. Das finde ich den schönsten Humor, also dieses Tragikomische. Aber sonst würde ich sagen...
Du nimmst es dir immer wieder vor, auch das Thema, höre ich daraus, oder? AIDS, HIV.
Nein, das nicht. Also weil man muss schon wissen, wann man das thematisiert. Wenn man das einfach in einer sonst lustigen Geschichte plötzlich mal für zwei, drei Bilder da reinbringt, dann also das finde ich dann auch schwierig, weil das sofort so ein Stimmungstöter ist. Aber ich mache keinen Bogen drum. Also ich versuche schwulen Alltag irgendwie einzufangen. Demnächst auch wieder verstärkt. Ich hatte mal eine Weile keine Lust mehr drauf, weil ich gedacht habe, ich habe in 30 Jahren alles gemacht und da bin ich dann mehr auf diese religiösen Sachen gekommen. Aber jetzt habe ich wieder Lust auf Konrad und Paul. Das sind also meine Figuren, die ich schon sehr, sehr lange, das ist so ein schwules Pärchen, die miteinander leben, so wie Ernie und Bert. Also. Und, und da kommt dann halt demnächst sicherlich auch dieses traurige und ernste Thema da wieder dazu.
Du hast doch auch viel für die AIDS-Hilfe früher gemacht,
genau,
oder?
Genau, das waren aber Auftragsarbeiten. Das als in einer Zeit, als man so gar nicht wusste, wie die Übertragungswege sind und es gab noch keine Medikamente und das war ja alles ganz fürchterlich damals. Da ist die deutsche AIDS-Hilfe auf mich zugekommen, ob ich nicht in Form von Comics gewisse Safer-Sex-Regeln mit so kleinen Heftchen irgendwie unters Volk bringen könne. Das habe ich damals gemacht, aber Ich fühlte mich dabei nicht so wohl, weil ich mich selber mit dem Thema so wenig auskannte, sag ich mal. Inzwischen, wie gesagt, habe ich da selber einiges so erlebt und erfahren und habe da ein ganz anderes Standing.
Wie thematisierst du das, Markus, in deinem Buch, das Thema AIDS, HIV?
Ich habe da ein kleines Kapitel drüber, da ist auch ein Auszug aus Super Paradise drin, das Ralf König gerade erwähnt hat. Ein sehr bezeichnender Auszug, wie ich finde. Und da sind aber auch noch andere Zeichner dabei, wie zum Beispiel der Belgier Tom Bowden, der hat auch so eine kleine grafische Novelle gezeichnet zum Thema HIV-AIDS. Und diese und mehrere andere sammle ich dann in diesem Kapitel.
Haben wir ein Kapitel aus dem Buch? Sag mir ganz ehrlich, Markus, sind wir eins übersprungen? Ist dir noch irgendwas aufgefallen oder auf deiner Recherche über den schwulen Comic, wo wir noch nicht drüber geredet haben?
Ja, das Buch ist recht dick, da findet man auf jeden Fall noch was, man muss es auf jeden Fall kaufen. Also ich habe, wie gesagt, das Kapitel über AIDS, dann habe ich ein Kapitel über Zensur, wo auch wieder Ralf König auftaucht, wo wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben, die Bullenklöten-Geschichte.
Blas ihm nicht so viel Zucker in den Arsch.
Na, ich bin ja in dem Buch eigentlich sonst so nicht so richtig vertreten, ne? Da wollte ich mal nachfragen.
Warum Ralf, das die Kritik wollte man nach 1930.
Nee, also vom Text her ist auf jeden Fall, ich habe halt einige Kapitel über Zeichner und halt eins davon ist über Ralf König. Der Text ist ungefähr genauso lang wie bei den anderen, nur von anderen habe ich teilweise mehr Abbildungen bekommen. Das ist der einfache Grund. Aber ich habe halt, wie gesagt, nicht nur Kapitel über einzelne Zeichner, sondern auch thematische Kapitel drin. Und bei den Zeichnern ist zum Beispiel auch, sind ein paar Niederländische dabei, die sonst in Deutschland vielleicht nicht so viel Beachtung finden. Aber in den Niederlanden und auch im Comic-Geburtsland Belgien, da haben Comics natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert allgemein als hier.
Danke, dass du es nochmal so ausgeführt hast in deinem Buch. Ich würde gern von euch, knackig, weil wir am Ende der Sendung sind, eine Einschätzung haben. Was macht eurer Meinung nach einen guten Comic aus? Auf den Punkt, was ihr jetzt im Kopf habt. Ralf?
Eine gute Geschichte. Also es gibt wahnsinnig viele Comics mit super schönen Zeichnungen, aber die Dialoge sind steif und die Geschichte weiß man nicht so richtig. Ich finde, die Zeichnung kann eher schlechter sein, wenn die Dialoge und die Geschichte gut sind.
Vielen Dank, Ralf König, war das mit seiner Einschätzung. Danke, Ralf, dass du hierher gekommen bist in die Redaktionskonferenz. Was macht den guten Comic aus, Markus?
Ja, ich würde auch sagen, also wenn halt Geschichte und Zeichnung, wenn das zusammenkommt und wenn dann vielleicht noch irgendwie so ein bisschen irgendwas wie Relevanz, das klingt jetzt so ein bisschen staatstragend, aber wenn dann noch irgendeine Art von Relevanz oder so eine Zeitlosigkeit dazukommt, dann finde ich, ist ein Comic richtig grandios.
Vielen Dank, Markus Pfalzgraf. Schön, dass du auch in der Sendung warst. Nora?
Humor. Ich muss auf jeden Fall lachen können.
Sehr gut. Nora Hespers aus der Online-Redaktion. Vielen lieben Dank. Ich würde die Redaktionskonferenz gerne so aufhören, wie wir sie angefangen haben, nämlich mit dem Illustrator Thilo Krapp, der eine Einschätzung gemacht hat, warum zum Beispiel Abenteuergeschichten sich perfekt eignen für den schwulen Comic. Ich sage vielen Dank an Max Burbach, an die Technik. Mein Name war Tito Jahn.
Es geht ja auch in Abenteuergeschichten im wörtlichen Sinne oft darum, einen Schatz zu erringen. Und das ist ja wortgleich mit dem, was man in der Liebe auch oft hatten.